Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus. Amen. Lasst uns mal zu Beginn Matthäus 26, 59 bis 63 lesen, überschrieben die beiden hohen Priester. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt kamen zwei herzu und sprachen: Der hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf, sprach zu ihm, zu Jesus: Antwortest du nicht auf das, was diese wider dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Herr Jesus, gib jetzt Licht von oben. Amen. Das Verhör bei Hannas war vorbei. Und jetzt sendet Hannas Jesus nicht etwa freigelassen, sondern gebunden zu Kaiphas. Die Fesseln waren für seinen Schwiegersohn jetzt das Zeichen, dass das Todesurteil über Jesus nur noch eine Formsache ist. Während der Herr noch bei Hannas war, hatte Kaiphas natürlich in seinem Eifer alle, die zum Hohen Rat dazugehören, schon längst mobilisiert. Der Mordplan war gefasst und konnte jetzt nur noch in die Umsetzung hineingeführt werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren zusammengekommen. War eigentlich auch nicht angesagt. In der Nacht durfte kein Gerichtsurteil gesprochen werden. Und jetzt nehmen wir an, dass es um die 2. Stunde war. Also der Tag fängt im Judentum immer bei 6 Uhr morgens an. Das heißt also, wir haben jetzt ungefähr 8 Uhr. Und jetzt war eine hochansehnliche, honore Versammlung dort, um Jesus zu empfangen. Da saßen die Fürsten des Volkes Gottes. Da saßen die Schriftgelehrten, die sich in der Bibel herrlich auskannten. Da saßen die Ältesten, die versammelt waren, und alle waren jetzt auf einen gerichtet. Das Seltsame ist, sie sollten eigentlich im Namen Gottes hier zusammentreten. Aber wenn wir jetzt das alles so beobachten, dann sehen wir, in dieser Versammlung wusste man nicht mehr viel von dem Willen Gottes. Man wusste nicht mehr viel vom Wort Gottes. Man wusste nicht mehr viel von Gerechtigkeit und Weisheit. Sie hatten alle nur das eine im Sinn: diesen gehassten, diesen vermaledeiten Mann, der muss weg. Und obenan Kaiphas. Kaiphas hat ja schon im Vorfeld einen schlimmen Rat gegeben. Es ist doch viel besser, wenn einer für das Volk geopfert wird, als dass das ganze Volk noch verderbe. So ist das auch. Für das Volk soll ja immer gut gesorgt werden. Ich habe meinen Volksgott, ich habe meine Volksreligion, wir haben unsere Volkskirche. Nun, es folgt ganz kräftig in unserem Lande, aber damit ist keinem getan. Jesus darf den Tempel nicht abbrechen. Das steht völlig fest. Brot aus Steinen machen. Er ist doch der falsche Prophet. Das war ihm völlig klar. Ein falscher Messias. Er verwirrt alle. Bringt Aufruhr. Und das können wir so nicht weiter tolerieren. Weg! Weg mit ihm! Sie haben alle geschrien. Und das ist ein böser Rat. Guter Rat teuer. Böser Rat billig, könnte man fast sagen. Und jetzt stand der Unschuldige vor dem Gottlosen, der Heilige vor dem Unheiligen, der Gerechte vor dem Ungerechten, der Wahrhaftige vor den Lügnern und die erbarmende Liebe vor den blutgierigen Richtern. So stand der Sohn Gottes vor dem falschen Hohenpriester. Und so versuchen sie ja auf krummen Wegen mit falschen Zeugen, ja ihren gottlosen Rat, ihre Falschheit und Bosheit, Lüge und Verleumdung zu kaschieren und das, was sie vorhaben, durchzubringen. Zwei Punkte, die uns jetzt hier die beiden hohen Priester vorführen. Der falsche hohe Priester mit seinen falschen Zeugen und der heilige hohe Priester mit seinem heiligen Schweigen. Erster Punkt, der falsche hohe Priester mit seinem falschen Zeugen. Der Evangelist zeigt uns sofort die Gesinnung auch in diesem Verfahren an, des Hohen Rates. Ja, es heißt da, die Hohen Priester, aber Ältesten, der ganze Rat, suchten falsche Zeugen gegen Jesus. Tja, auf dass sie ihn töteten. Und das war ja eigentlich schon längst beschlossene Sache. Da ging Jesus, wir kennen das ja auch, wenn bei unseren Gerichten teilweise jetzt auch in der Corona-Zeit dann Urteile ergingen, dann war doch das schon lange vorher besprochene Sache, wie sie denn da urteilen werden. Längst beschlossen, dass dieser Gefangene ja, sich seinen Fesseln nur durch eine Sache entledigen konnte. Welche war das? Na, durch den Tod. Dann wurde er frei von seinen Fesseln. Und das war ihm völlig klar. Tja, sie hatten lange Ausschau gehalten. Immer wieder haben sie versucht und den Ansatz gemacht, wie kriegen wir denn Jesus? Da kamen sie und haben ihm dumme Fragen gestellt, Fangfragen, wo man gedacht hat, ja, da kann er gar nichts anderes als reinfallen. Und mit Glanz und Gloria sind sie an der Nase herumgeführt worden, die sie sich selber, den Nasenring haben sie sich selber für die Arena zurechtgeschnitzt. Und jetzt waren sie im Gerichtshof, der höchste Gerichtshof des Landes. Und so musste das auf dem Wege des Rechts eigentlich nach dem Wortlaut des Gesetzes alles geschehen. Sie wussten ja recht gut, dass vorher ein Verhör und eine Untersuchung stattfinden musste, damit man ihnen nachher die weiße Weste nicht noch irgendwie schwarz machen konnte. Damit man sagen konnte, ja, das waren die honoren Herren, die haben tipptopp alles dort oben geregelt, da gibt es kein Verrücken. Und genau das war immer wieder im Römerreich ja auch die große Not, dass sie gesagt haben, die Christen haben einen Gott, der ist von einem ordentlichen Gericht, in einem ordentlichen Gerichtsverfahren, von einem autorisierten Richter, in einem ordentlichen Verfahren zu Tode verurteilt worden. Und sowas soll Gottes Sohn sein. Das ging ihnen gar nicht. Das ging ihnen gar nicht ein. Und das wollten jetzt hier die hohen Rädler, sage ich mal so, tunlichst vermeiden, dass man hinterher mit Fingern auf sie zeigt und sagt, ja, klarer Fall, kein Thema. Die haben geschummelt und haben sich da so zurechtgerückt. Und so musste also diese Sache, die Zeugen jetzt auch, die bestellten Zeugen jetzt vorbringen, irgendwie wunderbar, wie sagen, tipptopp, ganz ohne Makel für sie also abgehen. Und sie wussten auch recht, dass unzählige Zeugnisse für ihn sprachen. Hätten sie irgendwelche Leute aus dem Volk geholt, nun, dann hätten sie höchstens gehört, also Jesus hat die Brote vermehrt, Jesus hat die Kranken geheilt, da sind die Dämonen davon gesprungen und dies und jenes in den Wind hat er gelegt und dann kam der Lazarus aus dem Grab. Ja, was wollt ihr denn an dem? Deswegen haben sie die Leute bezahlt. Deswegen haben sie welche gefunden, die für ihre Sache jetzt auch das Wort ergreifen sollten. Und sie wussten recht gut, ja, dass sie keine Zeugen finden, die letztendlich Wahrheit und Gerechtigkeit hier über diesen Mann sagen könnten. Diese Wahrheit, die ihnen gepasst hätte. Deswegen kommen falsche Zeugen, dass sie jetzt auch diesen Jesus aus dem Verkehr ziehen können. Aber jetzt zeigt sich ein schlimmes Übel. Und das ist bei solchen komischen falschen Zeugen in der Regel so. Die falschen Zeugen, ja, die hat man ja in aller Eile geholt. Da war ja jetzt nicht Zeit, wochenlang, dass man sagt, also die Tante Emma können wir nicht brauchen, aber der Hans und der, den können wir nehmen und noch richtig einladen, dass man auch weiß, was der zu sagen hat. Nein, die Einzelnen, die sie jetzt gewonnen hatten, machten Aussagen, ach, und der eine sagt das, und der andere widerspricht ihm nochmal und so weiter. Und so heißt es dann, da hat überhaupt nichts übereingestimmt. Das war ja letztendlich ja, für die Leute aus dem Hohen Rat sehr, sehr peinlich. Die haben natürlich gedacht, das haut jetzt gleich mit dem ersten Schwung alles hin. Nein, nichts. Und es mussten immer zwei Zeugen sein. Einer kann ja was sehen und heute ein bisschen träumt. Aber zwei träumen und was sehen, das ist schon etwas unwahrscheinlicher. Deswegen mussten es auch zwei Zeugen sein, die genau in diese Richtung, vielleicht der eine von rechts, der andere von links, dieses so darstellen, dass man es zu einem Ganzen zusammenweben kann. Das war Gesetz in Israel. Und auch dieses Gesetz hat der Hohe Rat gedacht, dass es ihnen zum Vorteil dient. Sie dachten auch gleich, naja, da kommen gleich zwei, die haben dasselbe. Und dann haben wir schon den Sack zugebunden. Sie wollten in einer, wie soll ich sagen, bereinigten, für sie bereinigten Akte Pilatus dann Jesus übergeben. Und man kann sich denken, in welche Verlegenheit jetzt Kaiphas und seine Freunde dort gekommen sind, dass dieses Zeugnis dieser komischen Leute überhaupt nicht kompatibel war. Man kann sich denken, wie bestürzt waren sie, als ein Zeuge nach dem anderen ging und kam und kam und ging. Und irgendwie waren sie immer, guckten sich an wahrscheinlich und haben gesagt, ja, man sieht es ja schon am Gesicht, wenn man sich freut, wenn der andere auch der gleichen Meinung ist, das sieht man. Und wenn es nicht zusammenpasst, sieht man es auch. Man kann sich denken, wie erleichtert nachher die ganze Gerichtsverhandlungsaktion dort für sie war. Da kamen zwei, jetzt endlich zwei. Ja, und der wird den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder auferbauen. Freilich war das nicht die Wahrheit. Jesus hatte ja nicht gesagt, ich kann, ich will, sondern er sagt, brecht den Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen aufbauen. Und er hat es auch nicht so gemeint, dass er sagt, so, jetzt nehmen wir mal Spaten und Hacke und Pickel und hauen da ein bisschen an diesen großen Quadern, bis das Ding rausrutscht. Sondern Jesus hat den Tempel seines Leibes gemeint. Aber, ist ein bisschen verdreht, kennen wir ja auch noch aus einer anderen Geschichte, wo sowas verdreht wird. Aus welcher Geschichte denn? Die erste Menschheitsgeschichte überhaupt. Adam und Eva nicht. Sollte Gott gesagt haben. Ah, nein, 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 das stimmt gar nicht. Von allen. Nur von einem Baum. Nein. Habt ihr euch verhört? Genau das ist auch hier wieder. Ja? Man hat Halbwahrheiten, die man zur Wahrheit letztendlich hochstilisiert. Und es klingt natürlich ein bisschen, die Begrifflichkeiten klingen nach Wahrheit. Nur passt nicht richtig zusammen. Abbrechen, aufbauen, ja. Und dass dieser Ausspruch 3 Jahre vorher war, hat auch keiner mehr bedacht. Ja, das sagt ein Politiker etwas vor 10 Jahren und man schmiert ihm es noch aufs Brot in der ganzen Wahlpropaganda, die man jetzt gegen eine Partei gemacht hat, nicht? Und man kann sich nur an den Kopf langen, dass so etwas überhaupt in den Medien erscheint. Dass die nicht sagen, also solche Lächerlichkeiten, das sind wir uns zu schade, solch einen Dreck überhaupt dort den Lesern zu präsentieren. Und diese Sache, diese Aussage war schon 3 Jahre her. Kann man natürlich sagen, oh, die haben damals ein bisschen besser hingehört als mir. Ja, jedenfalls Tatsache ist, sie haben das vorgebracht. Man kann sich denken, wie auf einmal das Gesicht dieses Kaiphas und der übrigen Richter von einem verzerrten und schmerzverzerrten, wie soll ich sagen, Grinsen in ein breites Lächeln und wohlwollendes Nicken über diese zwei Zeugen dann, wie das stattgefunden hat. Jetzt war doch noch begründete Hoffnung, dass wir an diesem Jesus doch noch etwas finden. Tja, wenn der Mensch Zeuge sein muss, was sagt die Schrift dann da? Sei kein falscher Zeuge. Nicht? Und wir sehen schon, was da die mit dem Wort Gottes machen. Sie verdrehen das Ganze hier. Sei doch kein falscher Zeuge. Wo haben wir falsche Zeugen? An denen klebt doch ungeheures Blut. Schaut mal den Naboth an. Naboths Weinberg und der gute Ahab. Rudi Isebel hat einen wunderschönen Plan gehabt. Den Weinberg, den kriegst du, Ahab. Ach, ich finde schon zwei Leute, die da was sagen. Zwei Leute und Kopf runter und die Sache war geritzt. Ja, so ist das. Das Blut Jesu Christi fließt auch wegen dieser falschen Leute. Wo haben wir noch einen, wo Blut fließt? Bei Stephanus. Ja, noch? Ja, nicht? Also wir haben einige in der Schrift, die aufgrund von falscher Zeugenaussagen, verdrehter Zeugenaussagen, ihr Leben lassen müssen. Weh denen, ja, weh denen, die sich hier einspannen lassen. Verflucht ist das Gericht, welches auf das Geschrei der Masse und auf das Geblärre von zwei falschen Zeugen zu hören geneigt ist. Vielleicht auch für uns. Wenn wir in diese, ja, wie sagen, ungute Situation einmal hineingeführt werden, was hast du gesehen? Autounfall. Man hat einen Überfall vielleicht gesehen und war so erschrocken, dass man nachher die Katze für einen Hund hält. Ja, das ist alles möglich. Passen wir auf, dass wir die Wahrheit sagen. So es uns nötig ist. Wir kommen nachher auf den Schwur noch, das machen wir morgen ausführlicher. Ja, da ist es noch prekärer, einen Meineid zu leisten in solch einer Sache. Wenn ich den Gottes- und Menschensohn so vor den Richtern stehen sehe, so erfüllt mich der ganze Vorgang aber auch mit einer herzlichen Freude. Diese hohen Priester, Ältesten, der ganze Rat suchen bei ihm einen irgendwo einen Anhaltspunkt. Sie finden keinen. 3 Jahre lang haben sie Zeit gehabt, alle Worte und Werke, die Jesus getan hat, ja, zu belauern. Haben sie auch gemacht. 3 Jahre lang haben sie mit scharfen Augen geguckt, was macht dieser Mann? Haben unausgesetzt beobachtet, wo ist er? Was macht er? Was sagt er? Um nur irgendwie ein Körnchen Schuld bei ihm aufzudecken und zu finden. 3 Jahre lang hatten sie alle möglichen Fallstricke benutzt, um Jesus ein Bein zu stellen, um ihm etwas nachzusagen. Und dennoch haben sie nicht den leisesten Anschein von irgendeiner Ungereimtheit, Schuld oder irgendetwas Negatives bei ihm finden können. Alle falschen Zeugen können hier nicht helfen. Das ist wunderbar. Und wenn du jetzt siehst, Jesaja 54, alle Waffen, die wider dich geschmiedet sind, wird es nicht gelingen. Das ist die Botschaft, die auch wir hier haben dürfen. Wenn wir dummes Zeug machen, dann denke ich, müssen wir auch gerade stehen dafür. Und das ist allemal eine Schande für Jesus. Lüge ich irgendwo, ja, betrüge ich irgendwo und es kommt raus, dann ist nicht nur unser, ja, ganzes Christsein eigentlich etwas für die Tonne, sondern unser Herr Jesus wird dann in den Schmutz gezogen. Bei David, nicht, das wundert uns ja immer wieder, dass dieser Mann noch betitelt wird als der Mann nach dem Herzen Gottes. Mord, Ehebruch. Und was heißt es dort? Ganz einfach. Weil du den Feinden Anlass zur Lästerung gegeben hast. Er hat seine Dinge bereinigt. Da konnte keiner mehr mit den Finger zeigen. Und damit war die Sache vor Gott in Ordnung. Das sagt ihm Nathan zu. Aber sein Sohn und Absalom und alles andere, deine Söhne oder deine Töchter werden am hellen Tage Ehebruch und Unzucht treiben auf offener Szene. Das ist die Folge dieser Sünde. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in dieses Fahrwasser auch hineinkommen. Ja? Jesus steht wie ein Fels in der Brandung. Und ich denke, die Pharisäer waren ja nicht gerade die Dümmsten. Sie haben sich den Kopf zerbrochen, Wochen, Monate schon vorher. Wie kriegen wir es hin, dass wir diesen Jesus Handwerk legen? Und wie der Lazarus aus dem Grab rauskam, da heißt es ja dann, viel Volk ging ihm hinterher. Und da traten dann die schriftgelehrten Pharisäer und so weiter zusammen und haben gesagt, jetzt müssen wir den Kerle dingfest machen, sonst rennt das ganze Volk noch dem hinterher. Das gibt's doch nicht. Also wir sehen, es eskaliert ganz schön. Und so ist es auch bei uns heute. Wenn ein David nicht verschont wurde, dann werden auch wir nicht verschont. Und wenn Jesus verlästert wird durch unser Verhalten, schauen wir, dass wir doch das vermeiden. Mit der Hilfe des Herrn. Die Sünde lauert gleich immer an der Türecke. Das ist so. Aber Herr, hilf mir, dass ich weggucke, dass ich weghöre. Ja, dass mein Reden nicht dich verlästert. Und dann liegt noch eine ernste Mahnung für alle, die Jesus nachfolgen. Die Kinder dieser Welt haben ganz scharfe Augen. Die beobachten uns. Und sie finden auch genau den wunden Punkt bei uns. Wenn du Christ wärst und du gehst am Sonntag in den Garten und machst deinen Garten, da kann ich das auch. Ihr merkt, die anderen gucken. Ja, die anderen gucken. Und genau da, wo dann, wie soll ich sagen, unsere Mängel sind, das wird ausgeschlachtet für die anderen. Ja, die sind auch nicht besser wie mir. Also brauche ich doch Jesus nicht. Ja. Ja, wenn wir jetzt dort Jesus vor den Richter stehen sehen, das Verfahren des Hohen Rats anschauen, dann ist das natürlich eine schmerzliche Traurigkeit. Jesus als der Gottessohn durchschaut ihre Herzen und ihre Gedanken. Er durchschaut die Richter. Er durchschaut die falschen Aussagen dieser Zeugen. Ja. Und er ist tot betrübt, als das Volk Gottes durch seine Obrigkeit und Helfershelfer letztendlich so verführt und so geknechtet sind. Jemand, der nur Liebe gelebt hat, jemand, der nur für die anderen Gutes getan hat, wird jetzt auf diese Art und Weise nicht nur von den Oberen, sondern auch von dem Volk bloßgestellt und an den Pranger gestellt. Und ich denke, auch wir dürfen, wie wir Jesus lieb haben, betrübt darüber sein, dass der Heilige Gottes, Jesus Christus, solche Bosheit, solche Kränkung um unseretwillen, nicht um seinetwillen, um unseretwillen erduldet und erleidet. Und dann sagt der große Dichter, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, die Worte des Schmerzens meines ist das. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deiner Missetat, sagt Jesaja. Die Gemeinde wird auch darüber trauern, dass Jesus heute noch, obwohl er zur Rechten sitzt, solche falschen Zeugen erdulden muss. Er muss sehen heute noch, wie man sein heiliges Wort mit böswilliger Absicht verdreht, ungültig erklärt, und dadurch den Unglauben rechtfertigt. Er muss heute noch sehen, wie man seine Jünger durch Lügen und falsche Zeugnisse an den Pranger stellt und verdächtigt. Er muss heute noch erleben, dass selbst von denen, die an seinen heiligen Namen glauben und ihn lieben, das achte Gebot oft übertreten wird: Du sollst kein falsches Zeugnis geben von deinem Nächsten. Wer den Namen des Heilandes keine Schande bereiten will, der denke an das Wort, welches David und Petrus bekräftigt hat. Wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nicht Böses rede. 1. Petrus 3. Der zweite Punkt. Der heilige hohe Priester in seinem heiligen Schweigen. Wir haben das letzte Jahr schon über das Schweigen Jesu nachgedacht. Und es tut immer wieder gut, weil wir daraus doch auch für uns etwas lernen können. Ein falscher Zeuge, einer nach dem anderen, ist aufgetreten. Und Jesus hat alle Anklagen meisterhaft gekontert. Nein, sein Kontern lag im Schweigen. Zuletzt waren diese beiden Zeugen gekommen und entschuldigen ihn den Tempel in 3 Tagen. Wir haben es gerade gehört. Jesus hat auch zu dieser Lüge geschwiegen. Kaiphas fühlt das eigentlich wahrscheinlich auch gut, dass auch das letzte Zeugnis noch einfach nicht die Beweiskraft hat, um Jesus dann den Todesstoß zu geben. Um das Todesurteil wirklich wasserdicht zu begründen. Der Angeklagte, der muss jetzt selber seinen Mund aufmachen und hier klare Kante zeigen. Zu solchen Worten wollte aber Jesus nichts sagen. Er wusste genau, jetzt fordert ihn dieser Kaiphas heraus. Sagst du nichts? Das kann doch wohl nicht angehen. Jeder, aber jeder hätte doch da seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wollen, bei solchen infamen Verleumdungen. Jesus schweigt. Antwortest du nichts? Er heuchelt hier heilige Entrüstung, aber mehr nicht. Antwortest du nichts, was diese wieder dich zeugen? Ja, aber Jesus schweigt auch zu dieser Frage, wie bei allen vorhergehenden Anklagen. Wir sehen ein Schweigen bei Herodes, wir sehen ein Schweigen bei Pilatus. Also da ist gewaltig etwas für uns zu holen, was das Schweigen Jesu in solch einer Situation anmacht. Ich werde nachher noch ein wenig das ausführen. Aber Jesus schwieg stille, heißt es da. Er hat niemals geschwiegen, wo ein mühseliges Herz nach einem Wort des Trostes und der Verheißung seines Mundes sich gesehnt hat. Er hat auch nie geschwiegen, da wo ein verirrtes Herz ein Zeugnis der Wahrheit auf seinem Weg hat geben können. Er hat auch nie geschwiegen, wo es um die Ehre des Vaters ging. Gar nie. Er hat nie geschwiegen, wenn er nach Gottes Willen hatte reden müssen. Wir merken, Jesus war nicht mundfaul. Aber er hat genau dann den Mund aufgemacht, wenn es nötig war und wenn es dran war. Hier aber vor den Richtern hat dieser Angeklagte nichts erwidert. Darum schweigt er auch auf die Frage des hohen Priesters. Seine Landsleute in Nazareth wundern sich einst über die Worte, die aus seinem Munde gegangen sind. Da heißt es dann, das ganze Volk erstaunte über seine Lehre, denn er predigt gewaltig und nicht wie ein Schriftgelehrter. Petrus hat es ja mit innerster Überzeugung ausgesprochen. Du hast Worte ewigen Lebens. Und selbst die Knechte der hohen Priester und die Pharisäer, die haben bekannt, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Aber wir freuen uns, dass unser Heiland zu dieser Stunde an diesem Ort schweigt. Jesus Schweigen war ein Schweigen, weil es der Himmel wollte. Himmlische Weisheit stand dahinter. Es wäre vergebene Liebesmühe gewesen, diesen Zeugen zu antworten und diese Richter zu belehren. Die Lüge war ja handgreiflich, dass sie keine Widerlegung bedarf. Das ganze Leben zeugte davon, dass er das Haus seines Vaters heilig und in Ehren gehalten hat. Jesu Schweigen war ein Schweigen voll erhabener Würde. Ja, es war ein Strahl der göttlichen Majestät, dass er auf solche Beschuldigungen nicht antwortet. Seine Ruhe und Stille, in die er sich einhüllt, war das Werk der Gelassenheit, der Stille und des Ruhens eigentlich in dem Willen des Vaters, der nichts anderes sucht als die Ehre. Und die Ehre vom Menschen hat er hier abgelegt. Jesu Schweigen war auch ein Schweigen voll heiligen Ernstes. Die Leute waren keiner Antwort wert. Lotterbuben, könnte man sagen, die die Ältesten und hohen Priester dort herangezogen haben, indem er seinen Mund nicht auftat, sondern sie wahrscheinlich mit ernsten Blicken angeschaut hat, sprach er ohne Worte mehr als mit Worte. Wisst ihr nicht, haben sie wahrscheinlich alle durch seinen Blick auch erahnen können, wisst ihr nicht selbst, dass all diese Anklagen falsch sind und diese Zeugen erkauft? Sagt euch nicht euer eigenes Gewissen, dass das Hohn und Betrug ist? Jesu Schweigen ist aber auch ein Schweigen voll erbarmender Liebe. Ja, wenn er dort geantwortet hätte, dann hätte er den Erfolg wahrscheinlich seiner Rede gehabt. Oder nicht, sie wollten ihn ja umbringen, dann hätten sie noch mehr Zeugen gehabt und noch mehr Leute gesucht. Es war ausgemachte Sache. Noch mehr falsche Zeugen. Ja, er tritt seinen Verklägern und den Richtern mit einer erbarmenden Liebe entgegen. Darum tat er, wie der Prophet sagt, ja, da er gestraft ward und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, Jesaja 53, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Deshalb, wie wir an seinen freimütigen Worten erkennen, ja, dem hohen Priester gegenüber sehen wir auch seine Sanftmütigkeit gegen den Knecht und das Schweigen gegen diese ungerechten Anklagen. Jetzt wollen wir noch etwas tiefer schauen. Johann Jakob Rambach, einer der 1750 gelebt hat, hat ein irrsinniges Werk hinterlassen, 42 Jahre gelebt in Gießen. Er war Nachfolger von August Hermann Frank in Halle, das große Schulwerk aufgebaut hat. Und dieser Mann hat ungeheuerliche Auslegungen gerade auch über die Passion geschrieben. Er schreibt da zu diesem Thema: Jesus, der andere Adam, hat durch sein Stillschweigen auf die falschen Anklagen büßen wollen, die sündlichen Verantwortungen des ersten Adams gegen die wahrhaftige Anklage Gottes, des höchsten Richters. Es ist bekannt, wie Adam, unser erster Vater, sich entschuldigt, als ihm Gott sagt, du bist der Mann. Und ihn von dem begangenen Ungehorsam überzeugt hat. Diese Unart aber ist auch auf seine Nachkommen fortgepflanzt. Man bemerkt, dass die Menschen niemals Bereder sind, als wenn sie sich verantworten und entschuldigen sollen. Sein Stillschweigen haben wir es zu verdanken, dass wir vor Gottes Richterstuhl nicht verstummen dürfen, weil der Bürge unsere Schuld auf sich genommen und durch sein Stillschweigen sich selbst Schuld gegeben. Diesem seinen Stillschweigen aber zu Ehre sollen wir aufhören, auf eine sündliche Art uns selbst zu entschuldigen. Was soll ich antworten? Sagt Hiob. Ich will meine Hand auf meinen Mund legen Und hier spricht er doch genau in unsere Situation hinein. Wir sind nirgendwo bereder, als wenn es darum geht, uns zu entschuldigen. Krummacher, ich hatte ihn schon gestern mal erwähnt, schreibt dazu, diese Hingabe seiner selbst als eines Schuldners an unserer Stadt, will er dadurch bekunden, dass er eben die Anklage seiner Richter ohne irgendeinen Versuch von Selbstentschuldigung schweigend hinnimmt. So schweigt er also nicht bloß wie ein Lamm, sondern als das Lamm, das der Sünde Welt wegträgt. Jesu Schweigen, denke ich, ist ein mahnendes Vorbild auch für uns, wo wir uns doch sehr schnell, wenn es um Kreuz und Leiden geht, entschuldigen. Ja. Ich will schweigen, heißt der Psalm 39, und meinen Mund nicht auftun. Du wirst es wohl machen. Und das ist eine schwere Lektion für uns, zu schweigen. Ich bin der Erste, der sich hier in die Reihe stellt. Ja, es ist einfach so. Das Erste, was wir dann haben, ist eigentlich, ich war es nicht. Ja, es war ganz anders. Und so ist es. Aber das ist unsere Natur. Wo sind die Seelen zu finden, die dann mit Hiob sagen können, siehe da, mein Zeuge ist im Himmel und der mich kennt, ist in der Höhe. Dass wir lernen, Jesus für uns streiten zu lassen und nicht immer wieder uns selbst zu rechtfertigen. Im Arbeitsgeschäft ist das wohl nötig, wenn da die Dinge nicht so richtig laufen, wie man sich das denkt. Dann kann ich nicht sagen, ich halte den Mund, ja, sondern dann habe ich auch Rechenschaft zu geben. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, wo wir ganz schnell unsere Ehre angetastet sehen und dann eben auch mit einer entsprechenden Wortschwall, mit einem Wortschwall da dagegen argumentieren. Und Jesus schweigt. Wo sind die Seelen unter uns zu finden, die auf falsche Beschuldigungen ja, es so halten, wie Jesus es hält? Schweigen. Wo sind die Christenherzen unter uns zu finden, die selbst in solchem Falle die eigene Ehre verleugnen? Und das ist, ich denke, das ist ein Grad des Glaubens, den wir lange, lange lernen müssen. Das ist uns nicht auf den Leib geschnitten. Und wir kennen ja diese Augenblicke, ja, wenn das Blut in den Adern kocht und unser Mund schon zittern anfängt, weil wir da eine Gegenpart herauslassen wollen, um die gekränkte Ehre zu verteidigen. Aber denkt an Jesus. Aber Jesus schwieg stille. In diesem Stück Vorbild, was wir auch von ihm hier haben, wird deutlich, dass auch wir in diese Fußstapfen hineingehören. Und jetzt sehen wir den einen, den hohen Priester, den Falschen, dem es nur darum ging, seine Ehre zu retten, ja, durch ganz dubiose und falsche Rechtfertigungen und Anschuldigungen. Und hier ist Jesus, der auf der anderen Seite schweigt, der rechte Hohepriester, der mit Schweigen, Beten und Warten das erwartet, dass der Vater dann ihn rechtfertigt. Und die Auferstehung, wo man immer hätte sagen können, naja, das ist ein bisschen spät gewesen. Es war genau der rechte Zeitpunkt, um Jesus in allen Punkten für seine Gemeinde zu rechtfertigen und zu attestieren, dieser Jesus hat nichts Falsches getan. Dieser Jesus hat immer als hoher Priester gehandhabt und gearbeitet, geredet und die Dinge für uns stellvertretend erledigt. Amen. Amen.